Ja, Jesus, und wenn wir dein Wort hören, dann bitten wir dich, dass du Birol die rechten Worte in den Mund legst, dass er Sprachrohr für dich ist. Und wir bitten dich, dass du unser Herzen öffnest, damit wir auch hören und verstehen können, was du sagen möchtest. Wir danken dir einfach für deine Gegenwart und für deine Nähe. Amen.
Auch von mir einen schönen guten Morgen. Ich habe eine Frage mitgebracht, und zwar: Woran erkennen wir, was wahr ist? Es gibt dafür zwei Kriterien. Sicher, euch fallen auch noch andere ein. Zwei, die ich mitgebracht habe, sind: was wahr ist, ist vernünftig. Und was wahr ist, das kann man auch erfahren. Ich mache ein Beispiel. Bevor Deborah und ich unser neues Auto gekauft haben, hatten wir einen alten Audi. Der war schon so 20 Jahre alt und hatte 130.000 Kilometer ungefähr runter. Und er hatte auch schon mal so ein paar Probleme gemacht. Ja, da knirscht es im Getriebe. Der war eigentlich eine Automatik, aber hat dann auch manchmal nicht geschaltet. Und darum haben wir ihn dann irgendwann mal, als bevor der TÜV fällig war, zur Werkstatt gegeben, dass die mal nachgucken, was da so los ist. Und dann haben die uns eine Liste gegeben, so lang, mit Sachen, die man alle machen müsste. Also es war praktisch ein Totalschaden. Das war so die Lehre aus der Geschichte. Woher wussten wir, dass das wahr ist? Ja, zum einen hat uns das nicht gewundert. Der Wagen hatte ein gewisses Alter. Also es war vernünftig, dass was die uns sagen, was da alles kaputt ist, hat sich für uns vernünftig angehört. Außerdem hatten wir auch schon Erfahrung damit, dass der Wagen Probleme macht. Er hat ja schon länger auch nicht mehr vernünftig geschaltet. Also für uns war es völlig klar, was die uns erzählen, dass die wollen uns nicht über den Tisch ziehen, da stimmt tatsächlich eine Menge nicht. Das ist wahr, was uns gesagt wurde. Um die Geschichte abzuschließen, wir haben den Wagen dann praktisch für lau verkauft und uns einen neuen Wagen angeschafft, weil die Reparaturkosten so hoch gewesen wären, da hätte man fast einen Neuwagen für bekommen. Genauso ist es mit dem Evangelium. Das Evangelium ist wahr, es ist vernünftig und erfahrbar. So sagt es Paulus. Wir haben Paulus, die Apostelgeschichte, jetzt hinüber verfolgt und die letzten Monate eigentlich von ihm gehört, was er so gemacht hat. Und ihr wisst, zuletzt wurde er verhaftet im Tempel bei einem großen Aufruhr und er landet schließlich vor dem Statthalter Festus und dem König Agrippa und soll sich dort verteidigen. Und das macht er und breitet lang seine Geschichte aus, steht alles in Kapitel 26, wer das nachlesen will. Ich lese nur den Schluss von seiner Verteidigungsrede. Paulus sagt: Doch Gott kam mir zu Hilfe und deshalb stehe ich bis zum heutigen Tag als sein Zeuge vor den Menschen, den Einfachen ebenso wie den Hochgestellten. Was ich bezeuge, ist nichts anderes als das, was die Propheten angekündigt haben und wovon bereits Mose gesprochen hat. Dass nämlich der Messias leiden und sterben müsse und dass er als erster von den Toten auferstehen werde, um dann allen Völkern das Licht des Evangeliums zu bringen, sowohl dem jüdischen Volk als auch den anderen Völkern. Als Paulus in seiner Verteidigungsrede an diesem Punkt angelangt war, rief Festus mit lauter Stimme: Paulus, du bist verrückt geworden. Deine große Gelehrsamkeit treibt dich in den Wahnsinn. Doch Paulus erwiderte: Ich bin nicht verrückt, hochverehrter Festus. Was ich sage, ist wahr und meine Worte sind vernünftig. Der König, zu dem ich so frei und offen rede, weiß sehr wohl über diese Dinge Bescheid. Ich bin überzeugt, dass ihm nichts von dem, was ich gesagt habe, unbekannt gewesen ist. Schließlich hat sich das alles nicht in irgendeinem verborgenen Winkel zugetragen. König Agrippa, glaubst du den Propheten? Ich weiß, dass du ihnen glaubst. Agrippa entgegnete: Du redest so überzeugend, dass du demnächst noch einen Christen aus mir machst. Darauf sagte Paulus: Ich bete zu Gott, dass früher oder später nicht nur du, sondern alle, die mich heute gehört haben, das werden, was ich geworden bin, abgesehen natürlich von den Fesseln. Paulus sagt drei Dinge: Was er sagt, das ist wahr. Was er sagt, das ist vernünftig. Und was er sagt, das ist erfahrbar oder wurde erfahren. Und entsprechend habe ich drei Appelle heute für euch mitgebracht. Zuerst, das Evangelium ist wahr. Paulus sagt, das Evangelium und das Wort Gottes sind wahr. Was heißt das? Das heißt, dass das tatsächlich passiert ist. Dass Jesus tatsächlich gestorben und von den Toten auferstanden ist, damit wir Frieden mit Gott haben. Die Frage ist, ob du das glaubst. Weil nur das, ob es wahr ist oder nicht, hat ja für dich noch keine Relevanz, wenn du es nicht auch glaubst, dass es wahr ist. Das ist das andere, was die Bibel dazu sagt. Und ich hatte schon über die Wahrheitsfrage des Evangeliums vor kurzem gepredigt. Darum will ich auf einen anderen Punkt heute hinaus. Es gibt ein Problem damit. Und das Problem ist, dass dir keiner das beweisen kann. Es gibt viele Dinge, die können wir nachvollziehen und die können wir überprüfen, aber nicht bis ins Letzte. Also ob du glaubst, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass sie wahr ist, ist am Ende eine Entscheidung, die du treffen musst. Das kann dir niemand beweisen. Ich habe in der letzten Predigt den einen Vers zitiert und den nehme ich heute als Beispiel. Und zwar in Offenbarung 2, Vers 10 steht, sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Also wenn du glaubst, bis in den Tod hinein, treu bei Jesus bleibst, dann schenkt er dir das ewige Leben. Das sagt er. Das kann dir keiner beweisen, dass das so ist. Es hat keiner diese Erfahrung bisher gemacht, der dir davon erzählen könnte noch. Die Frage ist also, glaubst du das? Oder anders gesagt, vertraust du ihm? Vertraust du dem, der sagt, ich bin die Wahrheit und das Leben? Und das ist am Ende Glaube. Das Vertrauen, dass alles, was er sagt, dass es tatsächlich wahr ist. Und dass er zu seinem Wort stehen wird, egal was passiert, egal was kommt, dass das immer wahr bleibt. Und das ist eine schwierige Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist. Aber es ist wichtig, dass wir das für uns festlegen und für uns entscheiden. Wisst ihr, es gibt zu viele, auch Christen gerade, die immer auf Bestätigung angewiesen sind. Und ich kenne das von mir selber auch genug. Ja, wenn mal ein Schicksalsschlag kommt, dann merkt man, oh, da zweifelt man direkt. Ja, da ist der Glaube erschüttert. Aber eigentlich soll es so nicht sein. Eigentlich sollen wir Gott vertrauen, egal was kommt. Egal, was wir sehen, egal, wie die Umstände sind, egal, was passiert ist oder passieren wird. Und darum ist es eben eine Frage des Vertrauens. Vertraue ich dem, was er sagt? Dann baue ich auf festem Fundament. Wenn ich ihm nicht vertraue, dann baue ich auf Sand. Das ist, wie Jesus es ausgedrückt hat. Oder um anders zu sagen, wie er sagt, selig ist, wer nicht sieht und doch glaubt. Und bei uns ist es nicht so oft das Sehen. Bei uns sind es mehr Gefühle eigentlich, auf die wir bauen. Ja, wenn ich im Lobpreis stehe und dann fühle ich Gottes Gegenwart und es fühlt sich richtig toll an, dann bin ich überzeugt, Gott ist mitten unter uns. Aber davon hängt es ja nicht ab, ob ich das fühle. Er hat gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist sein Wort. Vertrauen wir dem, dass es so ist? Oder müssen wir das spüren, dass es so ist, um ihm zu vertrauen? Aber was er möchte, ist eigentlich, dass wir ihm glauben, einfach weil er es gesagt hat. Einfach deshalb. Zu dem Automechaniker zurückgekommen, wenn der Mechaniker mir erst alles zeigen müsste, was kaputt ist, damit ich ihm das glaube, hätte er vielleicht machen können, aber die Hälfte davon hätte ich ohnehin nicht verstanden. Hätte ich ihm trotzdem glauben müssen. Also am Ende kommt es auf den Glauben, auf das Vertrauen drauf an, dass das, was Gott sagt, dass es wahr ist. Und das ist auch das, was wir heute früh gesungen haben im ersten Lied. Oder beziehungsweise, was Silke dazu gesagt hat. Vertrauen wir ihm, glauben wir ihm. Das ist die alles entscheidende Frage. Und bevor wir die nicht beantworten können, brauchen wir eigentlich gar nicht weiterzugehen. Darum ist mein erster Appell an euch heute, vertraut Gott. Vertraut ihm, dass das, was er sagt, dass es wahr ist. Und das, was er in der Bibel hat aufschreiben lassen, dass es tatsächlich so ist. Dieses Vertrauen, das schenkt uns der Heilige Geist. Und eigentlich brauchen wir nicht mehr als das. Die Wahrheit. Aber ich habe ja schon angekündigt, und Paulus hat es ja auch gesagt, es ist nicht nur wahr, sondern auch vernünftig und erfahrbar. Kommen wir also zum Zweiten. Paulus sagt, das Evangelium ist vernünftig. Da die Bibelkenner unter euch werden jetzt einen Widerspruch wittern. Und zwar schreibt ja Paulus selbst auch, das Evangelium ist den Griechen eine Torheit. Was so ein bisschen verdolmetscht, anders gesagt ist für, das ist eigentlich Unsinn für andere Menschen. Was heißt das, wenn er sagt, dass das Evangelium vernünftig ist, ist dann also die Frage. Was meint er damit? Ich habe mal im Duden nachgeguckt. Vernunft ist es, wenn man durch Denken zur Erkenntnis kommt. Was heißt das? Das heißt, dass wir in der Lage sind, durch Nachdenken Dinge zu erfahren über das Evangelium. Das Evangelium hält auch kritischem Denken stand. Das ist das, was Paulus sagt. Es ist nicht unvernünftig, was er sagt. Es ist nicht irgendwelche Fantasieschlösser, die er baut. Es ist nicht irgendwas, was jeder Vernunft widerspricht, sondern es ist vernünftig. Natürlich heißt es nicht, dass es für jeden so einsichtig ist, dass es vernünftig ist. Aber das ist der Anspruch. Und das muss ja auch so sein. Wenn es tatsächlich wahr ist, was in der Bibel steht, wenn es tatsächlich den Fakten entspricht, tatsächlich sich so verhält, wie die Bibel es beschreibt, dann muss es doch auch dem Nachdenken widerstehen können. Dann kann es doch nicht sein, dass wenn man 5 Minuten drüber nachdenkt, dann zu dem Schluss kommen muss, ja, eigentlich ist das Quatsch. Dann könnte es nicht wahr sein. Na, die Wahrheit ist vernünftig. Und tatsächlich ist es auch das, was Jesus sagt, was wir tun sollen. Wir haben oft eher so die Vorstellung in uns, dass wenn man glaubt, da muss man den Kopf abschalten. Ja? Die glauben, die dürfen nicht nachdenken. Weil wenn man anfängt nachzudenken, dann merkt man, das kann irgendwie so nicht sein, sondern es kommt auf das Vertrauen an am Ende. Ja, was ich am Anfang gesagt habe, das Vertrauen ist eigentlich das Wichtige. Du musst einfach aufhören zu denken. Aber es ist nicht das, was Jesus sagt. Als Jesus gefragt wird, was ist das höchste Gebot, sagt er, wir sollen Gott lieben. Wie? Unter anderem mit dem Verstand. Nichts mit Gehirn abschalten. Darum forschen wir auch in der Bibel. Darum denken wir kritisch über das nach, was wir lesen. Das ist etwas, was Gott von uns fordert. Ich mache ein Beispiel. Warum wir nachdenken müssen. Wir lesen in Jeremia 15, Vers 1, folgenden Vers. Oder die ersten Verse. Und der Herr sprach zu mir, und wenn auch Mose und Samuel vor mir stünden, so hätte ich doch kein Herz für dieses Volk. Treib sie weg von mir und lass sie weggehen. Und wenn sie zu dir sagen, wo sollen wir hin, dann antworte ihnen, so spricht der Herr, wer dem Tod gehört, zum Tod, wer dem Schwert, zum Schwert, wer dem Hunger, zum Hunger, wer der Gefangenschaft, in die Gefangenschaft. Denn ich will sie heimsuchen mit vielerlei Plagen, spricht der Herr, mit dem Schwert, dass sie getötet werden, mit Hunden, die sie fortschleifen sollen und so weiter. Wenn wir jetzt unseren Verstand nicht einschalten würden, dann würden wir diese Verse so nehmen und sagen, ja Mensch, Gott ist ja ganz schön furchtbar, ja? Und dann zu dem Schluss kommen, das muss dem widersprechen, was im Neuen Testament steht. Wenn wir jetzt unseren Verstand einschalten, dann schauen wir, was später kommt. Dann lesen wir doch mal ein bisschen weiter und hören nicht nach den ersten Versen auf. Und dann heißt es ein paar Verse später, der Herr sprach, wohlan, ich will etliche von euch übrig lassen, denen es wieder wohlgehen soll und will euch zu Hilfe kommen in der Not und Angst unter den Feinden. Also nach dem Gericht auch eine Gnadenzusage Gottes. Und ich nehme gerade dieses Beispiel, weil wir das in den Propheten immer wieder finden, dieses Zusammenspiel zwischen einem Gericht und der Gnade. Und es viele Missverständnisse gibt, die sich ergeben, weil Menschen nur einen Teil lesen und nicht weiterlesen. Und da muss man manchmal auch mehrere Kapitel lesen, aber es kommt immer irgendwann die Gnadenzusage. Immer die Gnadenzusage, wenn ihr euch bekehrt zu mir, dann will ich barmherzig sein. Und wenn wir jetzt noch den größeren Kontext lesen, wissen wir natürlich, irgendwann hat er ja Jesus geschickt. Und da hat sich die Gnade dann vollendet gezeigt. Aber mit anderen Worten, den Verstand dürfen wir nicht ausschalten, wenn wir glauben wollen. Und dennoch gibt es natürlich eine Grenze, an die unser Verstand früher oder später kommt. wenn wir anfangen, über Gott nachzudenken. Und er ist der Ewige. Er ist der, der alles geschaffen hat. Ja, der immer war und immer sein wird. Da kommen wir offensichtlich an das Ende unseres Verstandes. Ja, an das Ende unseres Denkvermögens. Es ist nicht möglich, alles zu verstehen, was Gott tut oder was er tun wird. Er hat ja den Verstand geschaffen, dessen wir uns bedienen. Natürlich ist er dem übergeordnet. Also auch wenn wir unseren Verstand gebrauchen sollen und müssen, dürfen wir nicht erwarten, dass wir ins letzte Detail alles verstehen werden. Es geht nicht. Es ist einfach nicht möglich, wenn wir über die Ewigkeit nachdenken, über Gott nachdenken, dann kommen wir an unsere Grenzen. Also wir haben hier einen Kampf praktisch, wo wir einerseits sagen, das ist vernünftig und wir müssen auch unseren Verstand gebrauchen, aber andererseits auch anerkennen müssen, dass wir mit unserem begrenzten Verstand nicht alles erfassen können. Dennoch, mein zweiter Appell ist, gebraucht eure Vernunft. Das Evangelium ist vernünftig und es hält der kritischen Prüfung auch stand. Der dritte Punkt ist, das Evangelium ist erfahrbar. Und das ist nach meinem zweiten eigentlich die gute Nachricht, was auch das Evangelium ausmacht. Man muss nicht studiert haben, um es zu verstehen. Es wäre ja schlimm, wenn das eine reine Verstandessache wäre. Jeder von uns müsste erst Theologie und Philosophie studieren, damit wir uns einen Begriff davon machen könnten, worum es geht. Aber so ist das nicht. Und das sehen wir auch immer wieder. Die Bibel ist voll von Menschen, nicht die sich viele Gedanken gemacht haben und große Abhandlungen geschrieben haben, auch wenn es das auch gibt, sondern eigentlich ist die Bibel voll mit Geschichten von Menschen, die Dinge mit Gott erlebt haben. Das ist eigentlich das Gute daran, wir können ihn erleben. Wir können erleben, dass das wahr ist, was er sagt. Und so die Wahrheit prüfen dessen, was er sagt. Darum sagt dann Paulus, das ist nicht in irgendeinem Winkel geschehen. Was er meint ist, da gibt es Zeugen von. Und er zählt es an einer anderen Stelle auf, dass es über 500 Zeugen gibt von dem, was er erzählt. Von der Auferstehung. Und benennt die auch teilweise mit Namen, welche das sind, damit man das eben nachprüfen kann. Weil es eben nicht nur etwas Verstandesmäßiges ist, nicht etwas, was wir begreifen müssen, sondern auch etwas, was wir erfahren können und was erfahren wurde. Und das schafft natürlich Vertrauen. Ja, wenn wir Dinge mit Gott erleben, dann werden wir erleben, das ist tatsächlich wahr, was er sagt. Wenn wir erleben, dass er uns beisteht in schwierigen Situationen, dann erfahren wir, dass das alles wahr ist. Auch die Dinge, die wir vielleicht nicht verstehen können. Ich erzähle auch dazu ein Beispiel. Vor ungefähr anderthalb Wochen habe ich einen Knoten entdeckt an einer Stelle, wo kein Knoten sein sollte. Und das heißt, in meinem Alter normalerweise, wenn der diese Form hat und diese Härte, dass ein Tumor ist. Und das ist natürlich erstmal furchtbar, wenn man sowas bemerkt. Ich konnte deswegen Paul sehr gut nachempfinden, als er gesagt hat, was in seiner Predigt letzte Mal, was man sich dann für Gedanken macht in dem Moment. Und da habe ich natürlich auch angefangen zu denken, was passiert denn, wenn ich jetzt im nächsten Jahr vielleicht sterbe? Aber da merkt man schnell, wie klein wir eigentlich sind, wie wenig wir eigentlich in der Hand haben. Und dass es dann wieder aufs Vertrauen ankommt. Vertraue ich Gott, egal was passiert, dass er tatsächlich bei mir ist. Vertraue ich ihm. Auch wenn meine Tochter jetzt kein halbes Jahr alt ist, vertraue ich ihm, dass er es gut meint. Egal was mit mir passiert, dass er es auch gut mit meiner Frau meint. Dass es wahr ist, wenn er sagt, alle Dinge müssen euch zum Besten dienen, wenn ihr Gott liebt. Und die Entscheidung musste ich dann treffen. Glaube ich das oder glaube ich das nicht? Gegen alles, was ich sehe. Ist es wahr oder ist es nicht wahr? Und ich glaube das, es ist wahr. Und darum konnte ich auch Lobpreislieder singend zum Arzt gehen. Ich wusste, egal was passiert, ich bin in seiner Hand. Er ist immer gut. Egal was passiert. Das muss ich nicht immer erst sehen, damit ich es weiß. Das darf ich auch so schon wissen. Und ich habe natürlich auch Erfahrungen genug gemacht, um das auch tatsächlich zu wissen. Tatsächlich zu wissen, am Ende hat Gott immer zu mir gestanden. Genauso will er auch immer zu dir stehen. Um die Geschichte aufzulösen, ist auch alles in Ordnung. Hat sich dann herausgestellt, dass es nur irgendeine Wasseransammlung ist oder so. Also alles kein Problem. Aber mein Appell an euch, der dritte ist, macht euch auf die Suche nach diesem Gott. Er ist wirklich erfahrbar. Es ist nicht nur was Verstandesmäßiges. Es hat nicht nur den Anspruch auf Wahrheit, sondern es ist auch etwas, das wir erleben dürfen, immer wieder. Jeden Tag aufs Neue. Aber die Frage, die du dir darum heute, oder die Fragen, die du dir heute stellen solltest, sind, glaubst du, dass es wahr ist? Dieses eine, wenn du die Entscheidung triffst, das zu glauben, das ist die eine Entscheidung, die dein Leben grundlegend verändern wird, mehr als jede andere. Glaubst du, dass es wahr ist? Glaubst du auch, dass es vernünftig ist? Und glaubst du, dass es erfahrbar ist? In allen Dingen können wir zu Gott gehen, können die Bibel erforschen. Hält sie dem Stand? Sagt sie das tatsächlich? Ist das tatsächlich so, wie sie es sagt? Aber ich sage euch, wenn ihr euch auf die Suche macht, dann werdet ihr den finden, der gesagt hat, dass er sich finden lässt von denen, die suchen. Und er ist der eine, der gut ist. Amen.